Schweigen, Läuse, Leiden erfüllen die sich leerenden Krankenhallen. Die Gitter um unsere Pritschen werden abgebaut. Bald wird mir klar, dass das für mich keine Rolle spielt. Kapos eilen schweigend zu den Latrinen. Danach verschwinden sie wieder, ohne uns eines Blickes zu würdigen. Von den Grauen bekommen wir auch nur die Stahlhelm-Silhouette der Torwache zu sehen und das Klopfen der Stiefelabsätze auf dem Bretterboden des Wachturms zu hören. Die Mitteilsamkeit der SS-Leute gehört inzwischen auch schon der Vergangenheit an. Mürrisch verschanzen sie sich in ihrem Haus, lassen sich auch das Essen dorthin bringen. Tabak gibt es schon lange nicht mehr. Es ist seltsam, aber auch jetzt fehlt er mir nicht. Selbst an Essen denken wir nicht mehr so gierig sehnend. Das Gefühl des Hungers löst sich in der Nervosität des Wartens auf. Wir spüren, dass wir uns selbst, den restlichen Heizstoff unseres Körpers, aufbrauchen. Das Herz wird von den letzten Reserven gewärmt. Ich kann mich nicht aufsetzen, sehe jedoch sehr klar. Meine Sinne sind hellwach, mein Verstand ist flink. Farkas ist jetzt mein Bettnachbar. Wir lauschen gemeinsam der schaurigen nächtlichen Katzenmusik, stieren ins Dunkel, warten auf Zeichen von draußen, warten auf Geräusche, auf das Bellen von Kanonen oder Granaten, auf irgendetwas, das in die Zukunft weist. Wir erhalten keine Nachrichten mehr, haben keine Verbindungen mehr zur Außenwelt. Am 3. Mai lassen die Grauen selbst die Häftlinge, die das Essen bringen, nicht mehr ins Direktionsgebäude. Sie selbst schleppen die Kessel. Judowitsch zeigt sich nicht. Er ist in eines der Offizierszimmer gezogen. Der Chefsanitäter Miklos Nagy hat Fleckfieber. Die Kapos packen in jedem Block ihre Sachen. Auch sie ziehen in den 3. Stock, wo sie sich ununterbrochen beraten. Erneut liegt Aufbruchstimmung in der Luft. In der Nacht vom 4. zum 5. Mai schlafen wir auch nicht. Wie seit Tagen schon verbringen wir die Nacht mit leisen Gesprächen.